Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
Und mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio-CD Podcast. Lieber Gunther, servus und herzlich willkommen zum 11. Mal bereits zu einem D&D Research Rendezvous bei mir im Büro. Servus.
Ich freue mich, wieder hier zu sein, Christian. In sehr, sehr, sehr spannenden Zeiten, denke ich.
Ich glaube auch, ich flopp noch ein bisschen, was Laufen betrifft. Wunderbares Wetter, aber minus 5 Grad ist mir noch zu heftig. Ich trainiere auch für unsere gemeinsame Performance und die Performance als Stichwort. Ich sage mal, wow, was wir in den ersten Wochen dieses Jahres gesehen haben. Ein kleiner Zeitstempel, wir nehmen am Sonntag, den 16.2. auf, senden am Montag, den 17.2. vor Marktstart. Das heißt, wir haben da keinerlei Slippage oder wie man das sagen kann drinnen. Ja, die Frage an dich, wie blickst du jetzt auf das bisherige Jahr? Jung, aber ziemlich gewaltig mit Kursfeuerwerk.
Naja, wie man es natürlich sieht, ich meine, um mal auch mit dem Umfeld zu starten, ich glaube, der DAX hat fast den besten Jahresstart in seiner Geschichte mit oder historisch. Wir sind, glaube ich, bei 12-13% im Plus. In Österreich sind wir auch schon über die 10%, aber haben natürlich einen ganz kleinen Zacken weniger als der DAX. Aber sei es drum, ich glaube, was man schon sagen muss und das ist spannend aus Analystensicht, der Markt hat sich doch bisher trotz aller politischer, ich würde mal sagen, Unsicherheiten sehr auf die Fundamentaldaten fokussiert. Die konjunkturelle Entwicklung ist robust, in den USA sowieso. Auch in Europa zeichnet sich die erwartete Erholung ab. Europa ist mit 0,9% Jahressicht zuletzt gewachsen. Gut, Deutschland nochmal minus 0,2, aber die Europasicht zählt natürlich. Und natürlich, wir sehen auch, dass die Investoren, wir können das später auch nochmal bei den österreichischen Titeln natürlich diskutieren, durchaus auf die niedrig bewerteten Value-Aktien gesetzt haben, was natürlich aus analytischer Sicht absolut Sinn macht, gegeben diese Position im Konjunkturzyklus auch in Europa, die wir haben. Andererseits gilt natürlich auch, ohne hier zu viel mit Anglizismen zu kommen, aber wir haben natürlich auch eine Everything-Rally im Moment, Christian, und die macht mich dann doch mittelfristig etwas vorsichtiger, aber darüber können wir später, glaube ich, noch reden.
Dann machen wir den kleinen Zwischenstep, Gunther. Mannerschnitten oder Soletti, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten?
Ich würde eher Süßes nehmen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht für mich nehmen würde und gerne meinen Kids wieder mitbringen.
Dann gehen wir mehrmals an dich. Mannerschnitten, ja, und jetzt die Frage ist natürlich schon spannend. Wir haben mehrfach auch Österreich angesprochen, eine breite Marktbewegung, die natürlich noch differenziert zu sehen ist. Wenn man die Performance anschaut, welche Titel haben dich jetzt überraschen können?
Also mich hat schon etwas überrascht, dass natürlich viele der einerseits zyklischen Werte, die dann auch teilweise die Sorgenkinder der letzten Monate waren, eigentlich sehr gut abgeschnitten haben. Wir haben die First, glaube ich, mit deutlich über 20% im Plus, AT&S mit deutlich über 10, Andritz, auch Wienerberger natürlich, alles Konjunktur, zyklisch und oder Sorgenkinder. Was aber natürlich auch heißt, wir haben schon das Gefühl, dass auch hier einige Value-Investoren nun einsteigen auf Niveaus, die natürlich, wie wir oft besprochen haben, sehr, sehr, sehr günstig sind. Und das ist eine schon sehr breite, aber auch signifikant positive Marktperformance hier gegeben hat. Sieht man auch daran, Christian. Also auf reine Monatssicht ist, glaube ich, keine Aktie im Minus im Moment. Und ich glaube, das kommt schon sehr, sehr, sehr selten vor und zeigt natürlich, was wir eingangs diskutiert haben. Da ist schon sehr, sehr, sehr viel Aufwärtsbewegung derzeit am Markt. Spannend natürlich auch die Raiffeisen International Aktie mit circa auch 25 im Plus.
Top Performer im ATX hier to date, ja.
Ja, hier gibt es natürlich sowohl auf der Makroebene die bekannten Diskussionen, ob da irgendwo ein Dealmaking Russland, natürlich auch USA in der Pipeline ist, die vielleicht auch Auswirkungen auf die Mikroebene, die Bank hat, keine Frage, solche Marktspekulationen sind durchaus natürlich auch valide. Ich möchte aber nur bedenken, Dealmaking sieht sehr stark zu russischen Konditionen aus. Ob das gut ist für Europa und ob das natürlich gut ist für europäische Unternehmen, das muss man dann nochmal sehen.
Man muss dazu sagen, wir haben es immer wieder erwähnt und du warst auch immer sehr positiv, die BAWAG und die Ärzte, die haben neue All-Time-Highs sogar gesehen in diesem Jahr schon. Und das bringt mich natürlich auch zu ein bisschen am Punkt, den ich jetzt vorziehe. Ich wollte ihn eigentlich erst später bringen, aber wir sprechen über die Banken und da möchte ich nochmal Diskussion Bankensteuer kommen. Ja, es hat sich shaky times auch in der Regierungsdiskussion ergeben, bis jetzt hin und her und her und hin. Wie siehst du das Thema Bankensteuer aus heutiger Sicht? Es war ja eins der heißesten in der politischen Medienarbeit, sage ich jetzt einmal.
Ja, das Thema ist spannend und kann natürlich auch durchaus wiederkommen. Ich glaube, aus ordnungspolitischer Sicht und auch aus Branchensicht ist eigentlich fast alles in der öffentlichen Debatte gesagt worden. Was mir aber immer auch sehr wichtig ist, ist nochmal ein zahlenbasierter und faktischer Blick und natürlich auch die Standortperspektive. Und wir dürfen nicht vergessen, ist natürlich auch thematisiert worden, die Zahlen natürlich habe ich mir auch sehr genau angeschaut. Die österreichischen Banken haben in den Jahren 2014 bis 2021 auf die Erträge Ertragssteuern von circa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr geliefert, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Naja, und das ist dann natürlich 22 auf 2 Milliarden gestiegen, 23 auf 3 Milliarden und das 24er Niveau sollte auch grob in dem Bereich liegen. Also so viel zur Thematik, die Banken haben nichts beigetragen und ich finde diese Summen schon sehr beachtlich in Relation zu derzeit diskutierten auch Konsolidierungsniveaus und ich glaube, das gilt es einerseits natürlich mitzudenken. Andererseits, es wird natürlich immer über Gewinnausschüttungen geredet, hier muss man dann mal auf die Marktstrukturen in Österreich schauen und wie viele Aktienbanken es überhaupt gibt und wie sich der Rest aufteilt. Und was ich hier wirklich betonen möchte, die Anteile sowohl des Sparkassensektors als auch des Raiffeisensektors sind in den letzten Jahren gerade im Firmenkundengeschäft signifikant gestiegen. Sparkassensektor von 21% auf 25%, der Raiffeisensektor von 31% auf 38%. Und das sind die Kredite, die wir natürlich jetzt auch brauchen in dieser Wirtschaftsphase. Die notleidenden Kredite steigen leider bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen an und im Firmenkundenbereich. Und ich glaube, das sind für mich so klare Fakten, die ich würde sagen, gegen populistische Maßnahmen sprechen, aber ich weiß natürlich, wie aufgeladen die Diskussion ist und das haben wir alles mitbekommen, aber ich hoffe, dass auch eine gewisse Rationalität hier weiter beachtet wird.
Wir beide sind dann natürlich der gleichen Meinung. Wir haben das in den vergangenen Folgen immer wieder gesagt und auch bei den Kapitalmarktstimmen. Danke auch für deine Voices dazu, um hier immer wieder Klarheit in ein paar populistische Themen reinzubringen. Du hast jetzt die Value-Aktien genannt, wir haben zyklische Industrie und so weiter. Jetzt haben wir über die Banken gesprochen. Wie nachhaltig bewertest du diese ganzen Kursbewegungen, die ja allesamt nach oben gegangen sind? Jetzt kann es da noch weitergehen?
Also die Kursbewegungen nicht nur, ich würde sagen, im heurigen Jahr, sondern wir wissen, dass alle die letzten 2 Jahre und damit eingerechnet bald 2,5 Jahre sind sehr, sehr, sehr ambitioniert. Die Bewertungen sind relativ hoch, wobei die Bewertungen natürlich kurzfristig überhaupt nichts sozusagen an Performance erklären können. Das kann noch gut eine Weile weitergehen, 6, 9, 12 Monate, ja, aber andererseits, wenn wir alle Fundamentalfaktoren zusammenrechnen, haben wir doch langsam schon einen relativ langen Zyklus. Vor allem auch der Innovationszyklus ist langsam ausgereift. Hier kommen die ersten Disruptoren an den Markt. Und wie lange die US-Sonderkonjunktur hält, da bin ich weiterhin etwas vorsichtig. Die USA muss in keine Rezession abstürzen, aber da könnte nächstes Jahr auch mal ein Wachstum um die 1% dastehen, nachdem was alles in den letzten Jahren passiert ist und vor uns liegt. Und das Spannende finde ich mittlerweile eigentlich die Inflationsprognosen in den USA, wo ich glaube, es schon einige valide, ich würde mal sagen, Prognostiker gibt, die hier Werte von 3,1 bis 3,9 im Jahresschnitt sehen, vor allem heuer und nächstes Jahr. Und wir wissen alle, dass eine Inflation von 3,9% in den USA bedeutet, da kommen keine Zinssenkungen mehr, die Zinsen bleiben hoch oder vielleicht muss die Fed auch noch mit Zinserhöhungen flirten. Und ich glaube, das sind Themen, die der Kapitalmarkt so im Moment nicht eingepreist hat. Wann er das einpreist, das kann niemand sagen. Und insofern, ja, die Bewegung kann noch weiter nach oben gehen. Der Bullenmarkt ist sozusagen rein von der Zeit her gesehen noch nicht so alt, aber im Sinne langer Zyklusideen vorsichtig. Aber wir erwarten, dass es erstmal noch weitergeht, sind aber sehr, sehr, sehr wachsam ob nicht heuer sozusagen auch das Signal mal kommen kann, dass wir doch mal wieder einen normalen Bärenmarkt sehen, den wir sehr lange nicht gesehen haben durch die Sonderzyklen der letzten Jahre.
Um jetzt die Nachhaltigkeit der österreichischen jüngsten Kursentwicklungen, also am Wiener Markt zu sehen, muss man natürlich auch den Standort anschauen und die Situation in der Politik. Ich möchte noch den kleinen Sidestep bringen, dass wir an der Wiener Börse jetzt unterdurchschnittliche Umsätze auch in der Langfristsicht wieder haben. Also so das große Volumen ist noch nicht reingekommen. Sprechen wir über Wirtschaftsstandort, sprechen wir über Politik und auch ein bisschen, wie das in die Aktienwelt reinstrahlen kann.
Also ich glaube, wir müssen auch den Zukunftsblick trotz aller schlechten Nachrichten derzeit wahren. Wir sehen natürlich die Debatte, wir haben extreme Rückgänge bei der Industrieproduktion in Österreich. Auch hier wird jetzt teilweise thematisiert, dass wir Europaschlusslicht sind. Stimmt zum Teil. Aber wir hatten auch zuvor zum Beispiel eine deutlich bessere Industrieproduktionsentwicklung als Deutschland. Und ich war vor kurzem auf einem längeren wichtigen Vortrag auch in Oberösterreich und habe mir vorher auch nochmal wirklich die Industriekennzahlen angeschaut. Und wir dürfen immer noch nicht vergessen, wir haben immer noch einen Industrieanteil an der Bruttowertschöpfung von 17%. Wir hatten mal Werte über 20. Naja, und da gibt es halt Länder wie Frankreich, die schon bei 10 oder unter 10% sind. Und man sieht natürlich, okay, wir haben noch eine Wettbewerbsfähigkeit. Und was sehr, sehr, sehr spannend ist, wir sind weiter eigentlich recht gut aufgestellt, auch im Hightech-Bereich. Das heißt, hier sind die Investitionen weiterhin gegeben in den letzten Jahren. Es fließt halt sehr viel Medium-Tech- und Low-Tech-Industrie ab. Und das wird auch noch vor uns stehen. Das heißt, die Startbedingungen sind gar nicht so schlecht, wenn wir natürlich endlich was tun. Spannend übrigens auch Italien hält sich seit Jahren mit einem Industrieanteil von circa 15%, aber natürlich auch unter anderen Standortbedingungen zum Teil, Stichwort Lohnpolitik und ähnliches. Das heißt, unter der Oberfläche ist es vielleicht sogar noch leicht besser, als die aktuelle Lage sozusagen nahelegt, aber wir müssten eben endlich etwas tun. Vor allem natürlich, wie denn jetzt wirklich in den nächsten Jahren hier regiert werden kann oder auch Reformen umgesetzt werden kann. Weil was absolut klar ist, und wir haben uns auch den Fall Deutschland angeschaut, der auch schon mehrmals seine Wettbewerbsfähigkeit herstellen musste. Sowas dauert 3 bis 4 Jahre. Das wird jetzt kein sozusagen Sparpaket von einem Jahr. Und deswegen sage ich auch, wir sollten akzeptieren, dass einiges vor uns liegt und ob jetzt heuer die Wirtschaft eine schwarze Null schreibt, leicht negativ ist oder leicht positiv, ist auch egal. Mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Reit haben wir uns das mal angeschaut. Wir warten noch auf die finalen BIP-Zahlen jetzt im März, damit wir wissen, wie der Jahresstart war. Aber es wird, glaube ich, für heuer sehr, sehr, sehr schwierig, ein wirklich positives Wachstum zu erreichen, wenn wir kein Konsumwunder sehen, was wir derzeit nicht sehen. Aber wir sollten uns von solchen Nachrichten nicht leiten lassen. Wie gesagt, noch ist es unter der Oberfläche etwas besser, als die aktuelle Lage nahelegt. Aber wir müssen endlich etwas tun. Ne?
Jetzt waren ein paar Stichworte dabei. Matthias Reit, dein Kollege bei Raiffeisen Research, kleiner Sidestep, wird in den Shownotes verlinkt sein. Da ist eben heute, an diesem 17. Februar, eine Börse-People-Folge mit dem Matthias live gegangen. Und dann war noch das Stichwort Italien. Ja, da möchte ich noch ein bisschen einhaken. In der Kapitalmarktstimme Daily Voice, die auch täglich in diesem Podcast erscheint, habe ich ein paar Vorbilder genommen mit verschiedenen Backgrounds, warum das Vorbilder sind. Japan, die Schweiz, Norwegen. Deutschland hast du genannt, ist für mich derzeit kein Vorbild. Italien, da habt ihr mich doch ein bisschen überrascht. Was können wir von Italien lernen, Gunther?
Ich glaube einiges, auch wenn es sich vielleicht vordergründig vielleicht etwas spannend oder provokant anhört. Ich meine, man kann natürlich starten auch mit einem Saga, den ich von dir ein bisschen übernehme. Du hast ja, glaube ich, gesagt, dass sich bei uns jemand in der Regierungsbildung verkickelt hat.
Wer kann das gewesen sein?
Ja, und ich muss sagen, ja, in Italien haben wir auch nicht einfache politische Konstellationen Richtung Mehrheitsverhältnisse und auch Richtung Populismus, haben aber eine Regierung, die einigermaßen handlungsfähig ist und hier natürlich auch die Frau Meloni in Teilbereichen sehr, sehr, sehr pragmatisch auftritt und pragmatische Kompromisse schließen kann. Also insofern, ich glaube, das ist schon mal ein klarer Punkt und sehr kurzfristig. Ansonsten haben wir natürlich auch in Italien gesehen, dass sich eine Privatwirtschaft auch unter schwierigen politischen Rahmenbedingungen relativ gut halten kann. Ich habe aber auch angedeutet, die Industrieposition Italiens, die trotz schwieriger sozusagen Rahmenbedingungen immer gehalten wurde, hat mit einer flexibleren Lohnfindung zu tun, die wir so in Österreich nicht haben. Aber was natürlich noch viel, viel, viel wichtiger ist, wir haben es in Italien schon mehrmals gesehen, dass es Reformregierungen gibt, die 2 bis 3 Jahre halten und wo eben dann einfach Reformen umgesetzt werden, breit vom Parlament getragen und dann vielleicht auch wieder Neuwahlen stattfinden. Ich glaube, wir sollten einfach überlegen, dass es vielleicht bei uns jetzt auch mal für eine gewisse Zeit, vielleicht ein paar Jahre, in eine ähnliche Richtung gehen kann. Es vielleicht nicht die stabilen politischen Verhältnisse für 5 Jahre gibt, aber man auch nicht sofort auf Neuwahlen schielt und eben eine Reformregierung macht, 2, 3 Jahre, dann wieder Neuwahlen und in diese Richtung sozusagen sich bewegen, das akzeptieren, produktiv damit umgehen. Das sind für mich natürlich so ein paar Faktoren, wo ich sage, ja, von Italien lernen ist durchaus vielleicht angezeigt.
So, ich muss schon die Abspannmusik spielen. Wir werden immer länger. Ich könnte in Zeiten wie diesen täglich mit dir plaudern und freue mich schon sehr auf die nächste Folge und bin schon unglaublich gespannt, was wir dann für eine Meldungsgrundlage in jeglicher Hinsicht haben werden. Von mir einmal ein Tschüss an die Zuhörerinnen und Zuhörer und danke fürs Reinhören. Ciao.
Dann bis zum nächsten Mal, Christian. Ich freue mich hoffentlich in circa einem Monat auch mit neuen Perspektiven. Dankeschön.
Gerne auch früher. Tschüss und Baba.